Kapitel 3 Organisation. Von Simone Kauffeld, Sören Wesemann und Nale Lehmann-Willenbrock. Fallbeispiel: Frau M. leidet plötzlich an Schmerzen in der Brust. Aus Erfahrung weiß sie, dass in der Notaufnahme des städtischen Klinikums lange Wartezeiten entstehen können. Frau M. informiert sich selbst und findet im Internet die Fachabteilung Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie. Sie glaubt, mit ihren Symptomen dort gut aufgehoben zu sein. Nach ihrer Ankunft in der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie muss sie zunächst 2,5 Stunden warten, bevor eine pflegerische und administrative Aufnahme durchgeführt wird. Dort füllt sie verschiedene Formulare aus, spricht mit der Stationssekretärin und wendet sich an mehrere Pflegerinnen. Nachdem ihr routinemäßig Blut abgenommen worden ist, wird ihr mitgeteilt, dass sie sich noch ein wenig gedulden müsse, da in der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie in der Regel die Ärzte erst am Nachmittag Zeit für die ärztliche Aufnahme hätten. Am späten Nachmittag hat sie ihren ersten Arztkontakt. Der Assistenzarzt ist sehr freundlich, muss ihr aber nach einer kurzen Untersuchung mitteilen, dass der Fokus in der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie auf chirurgischen Eingriffen liegt, die vorher diagnostiziert werden. Er würde sie gerne an die Kardiologie des Klinikums verweisen, da dort die Erstellung von Diagnostiken im Mittelpunkt steht. Da die Schmerzen von Frau M. weiterhin bestehen, wird sie die Nacht in der Intensivstation verbringen. Am nächsten Tag hat sich ihr Zustand verbessert und sie wird in die Kardiologie gebeten. Hier zeigt sich ein ähnliches Bild wie in der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie: sehr lange Wartezeiten mit administrativer und pflegerischer Aufnahme am Vormittag und Arztkontakt am Nachmittag. Nach einer Verweildauer von 2 Tagen wird eine Reihe von kardiologischen Untersuchungen durchgeführt. Das Ergebnis ist, dass ein chirurgischer Eingriff in der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie erforderlich ist. Frau M. ist sehr ärgerlich, dass sie nach 3 Tagen zum Startpunkt ihrer klinischen Reise zurückkehrt. Was müsste passieren, damit Patientinnen wie Frau M. nicht unnötig lange warten müssen und damit die Dauer der stationären Behandlung verkürzt werden kann? Wie müsste das Krankenhaus organisiert sein, um effizienter arbeiten zu können? Im WebEx-Kurs Fallbeispielauflösung Kapitel 3 auf www.lehrbuch-psychologie.de wird aufgezeigt, welchen Beitrag eine Organisationsdiagnose als Ausgangspunkt für die Neustrukturierung einer Organisation leisten kann. Fallbeispiel Ende. Abschnitt 3.1 Organisationsbegriff. Beschreibung: Was ist eine Organisation? Wir sehen in der Regel Produkte und Dienstleistungen, die von Organisationen produziert werden, und Menschen, die in Organisationen arbeiten. Beim Einkaufen haben wir Kontakt zu Verkäuferinnen, in der Bank lassen wir uns von Bankberatern beraten oder im Krankenhaus von Ärztinnen und Krankenpflegern versorgen. Wie die Dienstleistungen erstellt und gemanagt werden und wie Organisationsmitglieder beeinflusst werden, sodass sie Leistungen produzieren oder Dienstleistungen anbieten können, ist hingegen oft nicht sichtbar. Ein Beispiel für Organisationen sind Unternehmen, wie zum Beispiel VW, Behörden und Krankenhäuser. Darüber hinaus ist aber auch zu denken an Schulen, Hochschulen, Strafanstalten, Kirchen, die Bundeswehr, Parteien, das Rote Kreuz, Kaninchenzüchtervereine, Eintracht Braunschweig, Greenpeace und den Tante-Emma-Laden von nebenan. Warum gibt es Organisationen? Ein Grund ist, dass die Erstellung von Produkten und Dienstleistungen in der Regel so komplex ist, dass sie nicht von einer Person alleine bewältigt werden kann. Um die Aktivitäten der Leistungserbringung zu koordinieren und um Unternehmensziele zu erreichen, gibt es Organisationen. Sie sind ein Mittel, das von Menschen genutzt wird, um Bedürfnisse von Menschen zu erfüllen. Mehrere Personen schließen sich zu einer Organisation zusammen, zum Beispiel mit dem gemeinsamen Ziel, Autos zu produzieren. Ressourcen werden zusammengelegt, es wird kollektiv gehandelt. Das Wort Organisation stammt ursprünglich vom griechischen Wort Organon ab, was so viel wie Instrument oder Werkzeug bedeutet. Definition: Der Begriff Organisation steht für ein über einen gewissen Zeitraum fest bestehendes, arbeitsteiliges System, in dem personale oder sachliche, das heißt menschliche oder maschinelle, Aufgabenträger zur Erfüllung der Unternehmensaufgabe, Dienstleistungen oder Produktion von Sachgütern und zur Erreichung der Unternehmensziele verbunden sind. Siehe Pörntke 2007. Definition Ende. Für dieses System bestehen festgelegte Regelungen, welche die unterschiedlichen Aufgabenbereiche der Aufgabenträger vorgeben und koordinieren und die Aufgabenerfüllung gewährleisten. Vergleiche Wiendahl 2008. In einer Organisation setzen Personen ihre Ressourcen nicht mehr individuell für bestimmte Ziele ein, sondern legen sie zusammen und unterstellen sie einer einheitlichen Disposition. Die Zusammenarbeit muss geregelt werden, um alle Organisationsmitglieder auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Beispiel: Welche Aspekte der Zusammenarbeit müssen geregelt werden? Veranschaulichen wir dies an einem Beispiel. 4 Frauen gründen eine Organisation, zum Beispiel ein Café, das sich auf den Verkauf von Cupcakes spezialisiert hat. Eine Gründerin ist Konditorin, 2 haben BWL studiert und die 3. Psychologie. Die Frauen müssen klären, wer disponiert wie die zusammengelegten Ressourcen. Disponieren ist einteilen, anordnen, verteilen. Wer von den Frauen trifft die Entscheidungen? Wer sagt, was wie zu tun ist? Wer leitet das Café? Herrschaftsproblem? Wie werden die resultierenden Ergebnisse und Belastungen unter den Mitgliedern verteilt? Wer bekommt wie viel vom Gewinn? Wie lange müssen die Frauen jeweils arbeiten? Verteilungsproblem. Wer macht was? Wer backt? Wer verkauft? Wer kümmert sich um Planung und Beschaffung? Horizontale Arbeitsteilung, Umfang? Wer macht welche Art von Tätigkeit? Vertikale Arbeitsteilung. Dies sind Schlüsselfragen, die jede Organisation beantworten muss. Beispiel Ende. Neue Organisationen entstehen oft, wenn neue Technologien auf den Markt kommen und dabei neue Bedürfnisse von Kunden geweckt werden. Das Bedürfnis nach immer besseren Medikamenten hat zum Beispiel die Gründung von Biotechnologieunternehmen initiiert. Entwicklungen im IT-Bereich haben dazu geführt, dass große Unternehmen wie IBM und Microsoft entstehen konnten. Hersteller von nicht-digitalen Technologien, zum Beispiel von Rechen- oder Schreibmaschinen, bekamen hingegen wirtschaftliche Probleme und sind aus dem Markt ausgeschieden, sofern sie nicht auf neue Produkte setzen konnten. Der Erfolg einer Organisation ist wesentlich davon abhängig, wie eine Organisation Personal und Technologie einsetzt, um Inputs, Rohmaterial, Kapital, menschliche Ressourcen, Informationen in Outputs, Produkte, Dienstleistungen zu transferieren und wie viel Wert dabei geschaffen wird. Für das Bestehen einer Organisation ist es entscheidend, wie sie die verschiedenen Phasen der Unternehmensgründung bewältigt und wie sie es im weiteren Verlauf schafft, sich Veränderungen anzupassen. Näheres zu Unternehmensgründungen finden Sie im Webexkurs Unternehmensgründungen zu Kapitel 3 auf www.lehrbuch-psychologie.de. Stakeholder einer Organisation. Organisationen sind kein Selbstzweck, sondern sie bewegen sich in einem Geflecht von Personen, die Ansprüche an sie stellen. Menschen, die einen Beitrag leisten, ein Interesse oder einen Anspruch, das Stake, an der Organisation haben, werden als Stakeholder bezeichnet. Sie beeinflussen, was die Organisation erbringt und wie gut sie dies tut. Siehe Donaldson und Preston 1995. Dabei werden 2 zentrale Gruppen von Stakeholdern unterschieden, die internen und die externen Stakeholder. Siehe dazu auch die Tabelle 3.1 im gedruckten Buch. Die Handlungen der Akteure weisen dabei oft politischen Charakter auf. Die Akteure konkurrieren um knappe Ressourcen, bauen Einflusssphären auf und erweitern sie. Die Mikropolitik beschäftigt sich mit Prozessen, Entscheidungen, Strukturen und Steuerungsmechanismen in Organisationen. Im Mittelpunkt stehen die Akteure als aktiv handelnde Personen, die interessensgefärbt agieren. Siehe Neuberger 2006. Zu den verbreitetsten Vorgehensweisen gehören zum Beispiel das Kontrollieren von Informationen, wie das Zurückhalten oder Schönen von Informationen, das Verbreiten von Gerüchten, um die Glaubwürdigkeit anderer in Zweifel zu ziehen, das Streuen von Insider-Informationen an Dritte oder die verdeckte Bildung von Koalitionen. Mehr zu Einflussstrategien finden Sie im 5. Kapitel. Wie gehen Organisationen ihrem Zweck der Erstellung von Produkten und Dienstleistungen nach? Wie werden Aufgaben organisiert, damit Frau M. nicht mehrere Stunden in der Notaufnahme sitzen muss, bis ein Arzt kommt? Um zu untersuchen, wie Organisationen funktionieren und wie sie mit der Umwelt interagieren, können die Organisationsstruktur, die Organisationskultur und Klima sowie die Organisationsgestaltung betrachtet werden. Organisationsstruktur und Organisationskultur regeln das Verhalten der Organisationsmitglieder. Sie betreffen die Wege und Mittel, mit denen Organisationen ihre Ziele verfolgen. Abschnitt 3.2 Organisationsstruktur. Jede Organisation ist durch eine Struktur gekennzeichnet, mit deren Hilfe die Ziele der Organisation erreicht werden sollen, zum Beispiel das Erbringen von Dienstleistungen oder die Herstellung von Produkten. Die Organisationsstruktur fasst die Gesamtheit der dauerhaften und generellen Regelungen zusammen. Merkmale der Organisationsstruktur. Weil die Gesamtaufgabe einer Organisation in der Regel so umfangreich ist, dass eine Person sie nicht ausführen kann, müssen Aufgaben differenziert werden. Dabei wird mit der Aufgabenanalyse der Gesamtaufgabe der Organisation begonnen. Bei der Aufgabensynthese werden die in der Aufgabenanalyse ermittelten Aufgaben zu sinnvollen Aufgabenkomplexen zusammengefasst und Aufgabenträgern zugeordnet. Die organisatorische Integration und Koordination beschäftigt sich mit der Verbindung der Aufgabenkomplexe oder organisatorischen Einheiten. Siehe dazu auch die Abbildung 3.1 im gedruckten Buch. Die Frage nach der geeigneten Zerlegung einer Gesamtaufgabe in Teilaufgaben und deren zielorientierte Abstimmung bilden laut Spaat 2009 das grundlegende Organisationsproblem. Die Gestaltung der Organisationsstruktur hat eine hohe organisatorische Effizienz zum Ziel. Dieses Ziel hängt wesentlich von den Gestaltungsprinzipien der formellen Elemente und Strukturierungsprinzipien ab. Die formellen Elemente bilden den Rahmen, in dem Arbeitsaufgaben entstehen und die Voraussetzung für das menschliche Arbeiten in Unternehmen. Hingegen sind die Strukturierungsprinzipien die eigentlichen Mittel, die mithilfe der formellen Elemente die Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation ermöglichen. Formelle Elemente. Die formellen Elemente bilden die Bausteine, die benötigt werden, um eine Organisation zu gestalten. Siehe dazu auch die Abbildung 3.2 im gedruckten Buch. Es werden Aufgaben, Stellen, Instanzen und Abteilungen unterschieden. Aufgaben. Die Aufgaben bilden das zentrale Element jeder Organisationskonzeption. Es sind Leistungen, die durch den Einsatz von Personal im Hinblick auf die Unternehmensaufgabe zu erfüllen sind. Zum Beispiel können bei einem Autohersteller die Aufgaben Montagetätigkeiten und Materialbereitstellung unterschieden werden. Montagetätigkeiten können in Teilaufgaben wie Motor montieren oder Räder montieren zerlegt werden. Zur Materialbereitstellung gehören die Teilaufgaben Materialantransport und Materialabtransport. Stellen. Wer welche Aufgabe ausführt, wird in den einzelnen Stellen festgelegt. Dort werden die definierten Aufgaben auf Aufgabenträger verteilt und die Teilaufgaben werden in Form von Stellenbeschreibungen beschrieben. Bezogen auf unser Beispiel werden die Montagetätigkeiten von einem Monteur ausgeführt. Für die Stelle des Monteurs wird eine Stellenbeschreibung erstellt. Die Teilaufgaben des Materialan- und Materialabtransports werden in der Stellenbeschreibung für einen Materialbereitsteller dokumentiert. Instanzen. Es handelt sich um Stellen mit besonderer Entscheidungsbefugnis für den unterstellten Leitungsbereich. Diese Leitungsstellen nehmen die eigentlichen Führungsaufgaben wahr. In der Praxis können in Abhängigkeit der Unternehmensgröße folgende Instanzen unterschieden werden: Unternehmensleitung, Bereichsleitung, Hauptabteilungsleitung, Abteilungsleitung, Gruppenleitung. Für das gegebene Beispiel ist ein Produktionsleiter eine höher gestellte Instanz mit der Entscheidungsbefugnis für die Stellen des Monteurs und Materialbereitstellers. Abteilungen. In einer Abteilung werden mehrere Stellen unter einer verantwortlichen Instanz zusammengefasst. Der Leiter der ersten Instanz wird als Abteilungsleiter bezeichnet. In der Abteilungsbildung wird zunächst bestimmt, welche und wie viele Stellen diese umfassen soll. Außerdem sind die Verbindungen zwischen den Stellen zu regeln. Bezogen auf das Beispiel leitet der Produktionsleiter als Abteilungsleiter die Abteilung Produktion und eine definierte Anzahl von Monteuren und Materialbereitstellern sind ihm disziplinarisch unterstellt. Strukturierungsprinzipien. Faktorenanalytisch konnte die Aston-Gruppe 4 traditionelle Struktureigenschaften bzw. Strukturierungsprinzipien unterscheiden: Aufgabenverwaltung, Koordination, Konfiguration und Formalisierung. Siehe dazu die Veröffentlichung von Pugh und anderen 1963. Für die Gestaltung der Organisationsstruktur werden einzelne Teilaufgaben zu Aufgabenkomplexen kombiniert, die den Aufgabenträgern zugeordnet werden. Dieses Grundprinzip wird als Aufgabenverteilung bezeichnet und wird auf einer gröberen Ebene zur Abteilungsbildung und auf einer detaillierten Ebene zur Stellenbildung verwendet. Im Rahmen der Aufgabenverteilung kann zwischen Zentralisation und Dezentralisation unterschieden werden. Bei der Zentralisation werden gleichartige Teilaufgaben zu einer Abteilung zusammengefasst. Zum Beispiel werden in einem Unternehmen Marketingaktivitäten bei großen Werbekampagnen zentral gesteuert. Im Gegensatz dazu werden bei der Dezentralisation gleichartige Aufgaben verschiedenen Abteilungen übertragen. Das heißt, dass die Art der Marketingaktivitäten einzelnen Filialen überlassen wird, da sie ihre Kunden besser kennen und so gezielter Aktivitäten auswählen und einsetzen können. Diese Differenzierung kann auf Verrichtungen, Objekte und räumliche Gegebenheiten bezogen werden. Wenn gleichartige Verrichtungen, zum Beispiel Vertrieb, durch eine Verrichtungszentralisation zusammengefasst werden, bedeutet dies, dass die zentrale Vertriebsabteilung unterschiedliche Objekte, zum Beispiel Produkte, am Markt anbietet und somit gleichzeitig eine Objektdezentralisierung vorliegt. Außerdem kann sich ein Unternehmen entscheiden, Abteilungen an getrennten Orten einzurichten, was als räumliche Dezentralisierung bezeichnet wird. Ein Vorteil der Zentralisation ist, dass wichtige Entscheidungen durch diejenigen getroffen werden, die einen Gesamtüberblick haben. Ein Vorteil der Dezentralisation ist, dass Entscheidungen von denjenigen getroffen werden, die dem Problem am nächsten stehen und dies in entsprechende Handlungsalternativen umsetzen müssen. Ist durch die Zentralisierung oder Dezentralisierung die Abteilungsstruktur festgelegt, erfordert dies eine Unterteilung der Unternehmensaufgaben in Teilaufgaben, da eine Stelle nicht alle Aufgaben ausführen kann. Die Verteilung der Teilaufgaben erfolgt auf spezialisierte Stellen, sodass jeder einen Teil des Arbeitsprozesses bearbeitet. Dies wird als Spezialisierung bezeichnet. Beispielsweise wird ein Mitarbeiter immer Räder montieren. Das Gegenstück ist die Generalisierung. Hier werden die Anforderungen an den Stelleninhaber erweitert, da der Arbeitsumfang vergrößert wird und nun verschiedene Arbeitsvorgänge durchzuführen sind. Der Mitarbeiter im Beispiel montiert demnach Räder und Motoren. Durch die beschriebene Arbeitsteilung entstehen Abhängigkeiten zwischen Teilaufgaben. Für die Koordination dieser Beziehungen werden die Instanzen mit besonderer Kompetenz ausgestattet, um die persönliche oder strukturelle Abstimmung der erbrachten Leistungen durchführen zu können. Koordinationsmechanismen dienen der Abstimmung arbeitsteiliger Prozesse im Hinblick auf die Erreichung der Organisationsziele. Koordinationsmechanismen und Instrumente sind: persönliche Weisungen, vertikal, Selbstabstimmung, horizontal, Programme, Pläne, organisationsinterne Märkte, zum Beispiel Profitcenter, und Organisationskultur. Bei der persönlichen Weisung wird in vertikaler Richtung die Aufgabe vom Vorgesetzten an den Mitarbeiter übergeben und erklärt. In horizontaler Richtung erfolgt eine Koordination dagegen durch Selbstabstimmung, wenn beispielsweise das Team eine interne Aufgabenverteilung bespricht. Die Koordination durch Programme, zum Beispiel digitalisierte Aufgabenplanung, und Pläne, zum Beispiel Arbeitspläne, entlastet die Instanzen erheblich, da die Koordination nicht persönlich, sondern durch Verfahrensrichtlinien oder Handbücher erfolgt. Auch mit Hilfe von organisationsinternen Märkten können Arbeitsteilungen koordiniert werden, zum Beispiel durch Profitcenter, also Mini-Unternehmen im Unternehmen oder internen Kunde-zu-Kunde-Beziehungen. Für die formale Organisationsstruktur ist das äußere Bild des Stellengefüges, die Konfiguration, ein weiteres wichtiges Strukturierungsprinzip. Die Abbildung der Konfiguration erfolgt in Organigrammen. Die Merkmale einer Konfiguration kann an der Leitungsspanne und der Stellenhierarchie verdeutlicht werden. Die Leitungsspanne gibt an, wie viele Mitarbeiter einem Leiter direkt unterstellt sind. Damit in Verbindung stehend, gibt die Stellenhierarchie die Zahl der hierarchischen Ebenen und somit die vertikale Arbeitsaufteilung an. In der Abbildung 3.3 im gedruckten Buch sind zwei Organigramme dargestellt. Im oberen Teil zeigt die Organisation viele Ebenen, was als steile Organisation bezeichnet wird. Im unteren Teil ist eine flache Organisation abgebildet, da relativ wenige Ebenen unter dem Leiter aufgespannt sind. Dies führt dazu, dass der Leiter Thomas für viele Mitarbeiter verantwortlich ist und er somit eine weite Leitungsspanne besitzt. In der steilen Organisation ist Thomas für weniger Mitarbeiter zuständig. Dies führt zu einer engeren Leitungsspanne und gibt bessere Kontrollmöglichkeiten. Das Prinzip Formalisierung beschreibt das Ausmaß, in dem Arbeitsrollen, Regeln und Regulationen von der Organisation definiert werden. Die Teilaspekte der Formalisierung nach Pew und anderen 1963 sind die schriftliche Fixierung der organisatorischen Regeln, wie beispielsweise Organigramme und Stellenbeschreibungen. Zudem erfolgt eine Formalisierung des Informationsflusses, in dem zum Beispiel Dienstanweisungen und Protokolle aktenmäßig erfasst werden. Als letzter Teilaspekt werden Leistungsdokumentationen, Arbeitszeiterfassung, Arbeitsbewertung und Personalbeurteilung ebenfalls formalisiert erfasst. Der Formalisierungsgrad gibt an, in welchem Umfang es Regeln und Vorschriften zur Lenkung von Angestellten und Managern gibt. Die Formalisierung von Organisationsstrukturen ist eine wichtige Anforderung bei der Zertifizierung von Unternehmen und somit ein Qualitätskriterium. Bei der Betrachtung der grundlegenden Merkmale und Strukturierungsprinzipien einer Organisation wird die formelle Organisation hinzugezogen. Das heißt, sie werden als etwas angesehen, das bewusst geschaffen und gestaltet wird. Eine formelle Organisation ist durch bewusst gestaltete Regelungen gekennzeichnet, die personenunabhängig und meist schriftlich dokumentiert sind. Sie legen den formellen Handlungsrahmen der Mitglieder fest. Im Gegensatz dazu bilden sich informelle Organisationen aus den sozialen Strukturen heraus, die spontan durch soziale Kontakte zwischen den Mitgliedern entstehen. Siehe dazu auch den WebEx-Kurs Formelle versus informelle Organisation auf der Lehrbuch-Website. Aufbau- und Ablauforganisation. Unter der Organisation von Unternehmen werden die beiden Aspekte Aufbauorganisation und Ablauforganisation verstanden. Aufbauorganisation. Die Aufbauorganisation ist das Ergebnis der Gestaltung der Organisationsstruktur. Die formellen Elemente, Aufgaben, Stellen, Instanzen und Abteilungen bilden die Bausteine, die durch Anwendung der Strukturierungsprinzipien, Aufgabenverteilung, Koordination, Konfiguration und Formalisierung zusammengesetzt werden. Die Aufbauorganisation ordnet die Aufgaben, Kompetenz und Verantwortungsinhalte im Unternehmen und bildet das hierarchische Gerüst einer Organisation. Die Grundformen der Aufbauorganisation werden nach dem Prinzip der Konfiguration in Organigrammen dargestellt. Es lassen sich die funktionale Organisation, die Objektorganisation und die Matrixorganisation unterscheiden, die an späterer Stelle noch näher beschrieben werden. Ablauforganisation. Mit der Ablauforganisation sollen die Arbeitsprozesse und Teilaufgaben, die teilweise nacheinander oder nebeneinander ablaufen können, optimal aufeinander abgestimmt werden. Das räumliche und zeitliche Zusammenwirken von Menschen und Betriebsmitteln, zum Beispiel Material, Maschinen, zur Erfüllung von Arbeitsaufgaben wird festgelegt. Es wird also die Frage beantwortet, wer macht was, wann, mit wem und womit, um welches Ergebnis zu erzielen. In diesem Abschnitt wird der Zusammenhang von Aufbau- und Ablauforganisation erklärt. In der Prozessorganisation wird der Trend aufgegriffen, von einer Funktions- zu einer Prozessorientierung zu gelangen. Aufbau- und Ablauforganisation werden vielfach als voneinander getrennte Begriffe behandelt. In Wirklichkeit sind sie untrennbar miteinander verknüpft und stellen nach Wiendahl 2008 lediglich zwei Betrachtungsweisen einer Organisation dar. Dieser Sachverhalt wird in Abbildung 3.4 des gedruckten Buches in einem Organigramm visualisiert. Die Ablauforganisation regelt den grundsätzlichen Ablauf der standardmäßigen Unternehmenstätigkeiten, um ein rationelles und einheitliches Vorgehen sicherzustellen. Beispiele sind Bestellungen, Zeichnungserstellung, Personaleinstellung und so weiter. In der Abbildung 3.4 ist eine hierarchische Aufbauorganisation angedeutet, die von der Unternehmensleitung über die Hauptabteilungsleiter bis zu den einzelnen Abteilungsleitern reicht. Die Ablauforganisation für die beispielhaften Prozesse Auftragsdurchlauf und Einstellung eines Montageleiters verkettet die Tätigkeiten zur Erfüllung dieser Aufgaben und verbindet die im Organisationsschema beschriebenen Instanzen und Stellen logisch miteinander. Der in der Abbildung dargestellte Auftragsdurchlauf wird durch einen Kundenauftrag ausgelöst. Zu Beginn bearbeitet die Hauptabteilung Einkauf den Auftrag. Der Einkauf ist dafür verantwortlich, die notwendigen Materialien für die Produktion zur Verfügung zu stellen. Aus den Auftragsinformationen ist zu entnehmen, dass dafür Lieferanten aus Deutschland und der Europäischen Union benötigt werden. Das heißt, dieser Auftrag ist für die Abteilungen Deutschland und EU relevant. Nachdem diese beiden Abteilungen den Auftrag bearbeitet haben, wird die Hauptabteilung Produktion informiert. Innerhalb der Hauptabteilung Produktion sorgt der Produktionsprozess dafür, dass die Abteilungen Logistik, Arbeitsvorbereitung, Fertigung und Montage durchlaufen werden. Das fertige Produkt wird dann an die Hauptabteilung Vertrieb weitergereicht. Der Vertrieb ist für den Verkauf des Produktes verantwortlich. In diesem Beispiel sind die potenziellen Kunden, die das Produkt kaufen könnten, US-Amerikaner. In vielen Organisationen liegen Spannungsfelder darin begründet, dass die Aspekte der Aufbauorganisation, die der Organisation eine gewisse Stabilität geben und daher statisch wirken, mit den dynamischen Belangen der Ablauforganisation in einem Spannungsverhältnis oder gar im Widerspruch stehen. Als klassische Organisationsformen werden die funktionale Organisation, die Objektorganisation und die Matrixorganisation unterschieden. Im Folgenden werden diese Formen beschrieben. In Tabelle 3.2 des gedruckten Buches sind einige Vor- und Nachteile der Organisationsformen dargestellt. Funktionale Organisation. In der funktionalen Organisation werden gleiche Aufgaben in einem Verantwortungsbereich zusammengefasst. Dies ist die klassischste und von der Abteilungsbildung geprägte Organisationsform. Im Rahmen der Funktionsorientierung werden bei Wiendahl 2008 unter der Unternehmensleitung alle Aufgaben für alle Produkte nach ihrer Funktion zusammengefasst. Im Beispiel von Abbildung 3.5 des gedruckten Buches wird die Unternehmensleitung vom Präsidenten wahrgenommen. Unter dieser Instanz sind im Organigramm die Funktionen Produktion, Finanzen, Personalwesen, Forschung und Entwicklung sowie Marketing angeordnet. Die Ressourcen eines Verantwortungsbereiches werden optimal genutzt. An der Entstehung von Produkten sind alle Abteilungen beteiligt. Diese Form der Aufbauorganisation funktioniert am besten in kleinen und mittleren Unternehmen, da dort meist wenige Produkte hergestellt werden. Objektorganisation. In einer Objektorganisation werden gleiche Aufgaben dezentral und objektbezogen durchgeführt. Durch die Gliederung in Objekte entstehen Sparten oder Geschäftsbereiche, die wie eigenständige Unternehmen aufgebaut sind. Objekte können Produkte oder Produktgruppen, Dienstleistungen, Regionen, Märkte oder Kunden sein. Die nächste Abbildung, der Druckversion 3.6, zeigt eine Objektorganisation, bei der die Objekte drei unterschiedliche Produktsparten sind. Die Organisation richtet sich in diesem Beispiel unter der Unternehmensleitung nach den drei Produkten, die von dieser Organisation hergestellt werden. Dies könnten zum Beispiel drei unterschiedliche Fahrzeugmodelle oder drei verschiedene Medikamente sein. Jede der Produktabteilungen hat eine Abteilung für Forschung und Entwicklung, Marketing und Produktion und kann relativ autonom arbeiten. Eine Objektorganisation ist häufig bei Automobilunternehmern zu betrachten, welche sich nach den verschiedenen Fahrzeugtypen gliedert. Dieser Aufbau führt zu einer guten Koordination innerhalb einer Sparte. Allerdings werden die Ressourcen schlechter genutzt. Die Objektorganisation funktioniert am besten in komplexen Organisationen, die viele Produkte anbieten. Aus wirtschaftlichen Gründen kann es sinnvoll sein, in einer Objektorganisation bestimmte Funktionen wie zum Beispiel Personalwesen, Einkauf oder Datenverarbeitung, abgekürzt EDV, gemeinsam zu nutzen und nur die abteilungsspezifischen Funktionen in der jeweiligen zu belassen. In diesem Fall entsteht die Matrixorganisation. Siehe dazu Wiendahl 2008. Matrixorganisation. Eine Matrixorganisation entsteht, wenn eine funktionale Organisation mit einer Objektorganisation überlagert wird. Matrixorganisationen vernetzen also die Funktion einer Organisation mit den Produktsparten. Jeder Geschäftsbereich nutzt die gleichen Funktionsabteilungen. Die Matrixorganisation soll auf diese Weise die Vorteile der funktionalen Organisation und der Objektorganisationen vereinen. Siehe dazu die Abbildung 3.7 im gedruckten Buch. Im dargestellten Beispiel verwenden die Sparten für die Produkte A, B und C die Funktionen Forschung und Entwicklung, Marketing, Produktion und Personalwesen gemeinsam, was zu einer sehr effektiven Ressourcennutzung führt. Der Mitarbeiter hat allerdings in der Matrixorganisation die Verpflichtung, sowohl dem funktionalen Vorgesetzten, zum Beispiel dem Leiter des Personalwesens, als auch dem Produktmanager zu berichten. Das Personal bleibt aber in der Regel Mitglied der funktionellen Einheit. Dieser Rollenkonflikt wird als Dual Authority bezeichnet. Der Matrix-Ansatz wird oft bei mittelgroßen Organisationen mit verschiedenen Produktreihen angewendet. Werden die Produkte durch Projekte ersetzt, ergibt sich als Sonderform der Matrix-Organisation die Projektorganisation. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass diese Organisation nach der Objektlaufzeit wieder aufgelöst wird. Im Krankenhaus könnten zum Beispiel interdisziplinäre Projektteams, Ärzte, Pflegepersonal und Verwaltungspersonal aus mehreren Abteilungen, gegründet werden, die sich ein Jahr lang mit der Verbesserung der Patientenzufriedenheit beschäftigen und nach dem Projektabschluss wieder aufgelöst werden. Da die Mitglieder von Projektteams häufig parallel noch in ihre reguläre Arbeit eingebunden sind, ist die Zusammenarbeit in Projektteams nicht immer reibungslos. Siehe auch Kaufeld und andere 2009. Selten finden sich die genannten Strukturen in Reinform. Häufig sind stattdessen Mischformen oder Formen, die in einzelnen Unternehmensbereichen dominieren, um die Organisation effizient und überlebensfähig zu machen. Vor allem kleinere Unternehmen organisieren ihre Aktivitäten um Teams herum. Teamstrukturen werden zum Koordinationsmittel. Wenn Teams in einer Organisation über die eigenen Teamgrenzen hinweg mit anderen Teams vernetzt zusammenarbeiten, wird im englischen Sprachraum von Multi-Team System gesprochen. Siehe zum Beispiel Mathieu und andere 2001. Primäres Merkmal jeder Teamstruktur ist eine Dezentralisierung des Entscheidungsprozesses, der auf Ebene des Arbeitsteams stattfindet. Netzwerke entstehen nach Sydow 2010 durch die zunehmende Disaggregation in Organisationen. In Organisationen wird durch hochgradig autonome, marktlich geführte interne Einheiten, wie zum Beispiel Profitcenter, disaggregiert. Interne Unternehmungsberatungen, Akademien oder Servicebereiche von Großunternehmen dürfen neben Aufträgen aus ihrer eigenen Organisation auch externe Aufträge annehmen und bearbeiten. Dieser Prozess wird auch Quasi-Externalisierung genannt. Darüber hinaus hat ein zweiter Prozess, die Quasi-Internalisierung, eingesetzt. Dieser beschreibt die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen einzelnen Organisationen. Viele Unternehmer haben eine zunehmend schmalere Kernbelegschaft. Kleinere Unternehmen wie Lieferanten, Subunternehmer und outgesourcete Dienstleister, die auf eigene Rechnung arbeiten, gehören zum Netzwerk des Unternehmens. Wertschöpfung wird von außen bezogen und in das Unternehmen integriert. Dabei entstehen nicht selten hierarchieartige Beziehungen der Unternehmen untereinander. So sind beispielsweise die Zulieferer großer Automobilkonzerne autonome Organisationen, aber durch Verträge und Kaufkraft an die Entscheidungen der großen Konzerne gebunden. Darüber hinaus verbinden sich Unternehmen in zum Beispiel regionalen Netzwerken, um sich Gegebenheiten am Markt anpassen zu können. Jeder Partner bringt seine Kernkompetenz ein, sodass Höchstleistungen entstehen können, die von einzelnen Unternehmen nicht geleistet werden können. Zum Beispiel kann in einem regionalen Netzwerk von Mittelständlern gleicher Branchen der Einkauf gemeinsam organisiert werden. Für das Funktionieren von Netzwerken ist Vertrauen notwendig. Ohne Vertrauen sind zum Beispiel Maßnahmen wie die Arbeitnehmerüberlassung nicht möglich. Nur wenn Unternehmen sicher sein können, dass Mitarbeiter im Netzwerk nicht abgeworben werden, unterstützen sie sich, indem Mitarbeitende bei Bedarf temporär in anderen Unternehmen des Netzwerks eingesetzt werden können. Bei der Steuerung von Netzwerken müssen neben Vertrauen versus Kontrolle, Autonomie versus Abhängigkeit und Kooperation versus Wettbewerb austariert werden. Einige Dauerbrenner des Organisierens, die sich als Paradoxien erweisen, sind in Anlehnung an Littmann und Janssen 2000 in der folgenden Übersicht dargestellt. Ein Überblick. Im Folgenden werden einige Paradoxien des Organisierens aufgelistet. Dezentralisierung versus Zentralisierung. Abgabe von Verantwortung zur Entlastung der Firmenzentrale versus leichtere Standardisierung von Prozessen, zum Beispiel für Zertifizierungen, durch die Zentrale. Konzentration versus Diversifikation. Ein Produkt mit Preisvorteil versus Produktvielfalt. Out versus Insourcing. Abgabe von Produktionsaufträgen zur eigenen Entlastung versus größere Flexibilität in der eigenen Produktion und eventuell bessere Anpassung an eigene Produkte. Kooperation versus Wettbewerb. Konzentration auf alternativen Produktionszweig bzw. Produkt oder direkte Konkurrenz zum Marktmitbewerber. Aufbau von Puffern versus Just-in-Time. Produktion auf Vorrat für schlechte Zeiten versus Lean Production, Kostenersparnis bei Lagern. Externes versus organisches Wachstum. Zusammenschlüsse von Unternehmen versus Wachstum aus eigener Kraft heraus. Autonomie versus Dependenz. Eigene Produktion der Teile versus Abhängigkeit von Zulieferern. Flexible Kleinheit versus mächtige Größe. Leichtere Koordination des Unternehmens, Eingehen auf Spezialwünsche der Kunden möglich, versus größere Wettbewerbschancen, Kostenvorteil durch Massenproduktion. Überblick Ende. Prozessorganisation. In den letzten Jahren rückt die effiziente und innovative Prozessgestaltung innerhalb des Unternehmens immer mehr in den Vordergrund. Beim Prozessmanagement werden die Prozesse der Organisation identifiziert, beschrieben und konsequent an den Anforderungen des Kunden ausgerichtet. Dafür müssen zunächst die Kundenanforderungen ermittelt werden. Ein Prozess ist die inhaltlich abgeschlossene, zeitliche und sachlogische Folge von Aktivitäten, die zur Bearbeitung eines betriebswirtschaftlich relevanten Objekts notwendig sind. Je unabhängiger die Abteilungen in einem Unternehmen voneinander sind, desto aufwendiger wird die Abstimmung zwischen den Abteilungen. Um die Abläufe zwischen Abteilungen, aber auch innerhalb von Abteilungen, zum Beispiel zwischen verschiedenen Arbeitsgruppen, zu optimieren, müssen die vorhandenen Schnittstellen im Unternehmen abgebaut und die Prozesse fokussiert werden. Siehe Becker und Kahn 2005. Im Mittelpunkt der Prozessorganisation steht die Ablauforganisation des Unternehmens. Diese Ablauforganisation hebt sich deutlich von der funktionsorientierten Sichtweise und dem Motto Ablauforganisation folgt Aufbauorganisation ab. Bei der Prozessorganisation gilt laut Gaitanides 2007 Die Logik Aufbauorganisation folgt Ablauforganisation. Hammer 1997 bezeichnet die Prozessorientierung als Tod des Organigramms, da die Verantwortungen nicht mehr mit den Funktionen verbunden sind, sondern streng mit den Unternehmensprozessen. Durch die prozessorientierte Sichtweise gibt es keine festen Stellen mehr. Das bedeutet, dass Arbeitsgänge und Arbeitsgangfolgen unabhängig von dem aufbauorganisatorischen Kontext sind. Nun gilt Gaitanides: Aufbauorganisation folgt Ablauforganisation. Prozesse können zum Beispiel der Produktentwicklungsprozess oder der Auftragsabwicklungsprozess sein. Sie können danach unterschieden werden, ob sie personen-, abteilungs- oder unternehmensübergreifend angelegt sind. Ein personenübergreifender Prozess ist zum Beispiel der Materialannahmeprozess im Wareneingang. Ein abteilungsübergreifender Prozess ist zum Beispiel ein Auftragsabwicklungsprozess, bei dem sowohl die Vertriebsabteilung und die Produktion als auch das Controlling und die Finanzabteilung involviert sein werden. Unternehmensübergreifende Prozesse erstrecken sich mindestens über zwei Unternehmen, wie zum Beispiel bei der Just-in-Time-Materiallieferung vom Lieferanten direkt in die Produktion des Kunden. Prozesse wie die Gehaltsabrechnung laufen sehr häufig ab und sind durch Verfahrensanweisungen standardisiert, sodass bei gleicher Ausgangssituation ein gleichartiges Ergebnis zu erwarten ist. Ein Produktentwicklungsprozess für ein bestimmtes Produkt läuft hingegen nur einmalig ab. Verfahrensanweisungen können hier nur einen groben Rahmen hinsichtlich der zu durchlaufenden Entwicklungsstufen abstecken. Darüber hinaus können Prozesse danach unterschieden werden, wie und wie häufig sie ausgelöst werden. Der Ersatzteillieferungsprozess wird zufällig und abhängig von äußeren Einflüssen ausgelöst, die Gehaltsabrechnung regelmäßig einmal im Monat. Entsprechend der Komplexität der Aufgaben lassen sich Hauptprozesse in verschiedene Teilprozesse zerlegen. In Abbildung 3.8 des gedruckten Buches ist der Unterschied zwischen einer Funktions- und Prozessorientierung schematisch dargestellt. Im oberen Teil der Abbildung ist eine herkömmliche Funktionsorientierung dargestellt. Eine nach Funktionen gegliederte Aufbauorganisation führt zu einer vertikalen Unterteilung der Organisation. Im visualisierten Beispiel müssen 5 Arbeitsschritte durchgeführt werden, um vom Kundenauftrag bis zur Auslieferung zu gelangen. In diesen Arbeitsablauf sind 4 Abteilungen involviert, was zu Informationsverlusten an den Schnittstellen führt. Im unteren Teil ist die Prozessorientierung abgebildet. Es fällt auf, dass die Unterteilung des Unternehmens um 90 Grad gedreht ist. Da der am Kundennutzen orientierte Ablauf im Mittelpunkt steht, stellen die Restriktionen der Abteilungen keine Hindernisse mehr dar. Durch das Ermitteln der Kundenanforderungen und durch das interne Weitergeben der Anforderungen in die verschiedenen Teilprozesse werden die Strukturen der gesamten Organisation analysiert und übersichtlich dargestellt. Dabei zeigt sich, welche Teilprozesse verbessert werden können und welche ganz entfallen können. Durch eine Integration der Arbeitsinhalte kann im Beispiel die Anzahl der Arbeitsschritte von 5 auf 3 gestrafft werden. Dadurch wird die Zahl der Schnittstellen verringert. Die Schnittstellenprobleme sollen durch konsequente interne Kunden-Lieferanten-Beziehungen minimiert werden, indem die Anforderungen eindeutig identifiziert und Leistungsvereinbarungen getroffen werden. Abschnitt 3.3: Organisationskultur und Klima. Organisationskultur. Definition: Die Organisationskultur ist das von den Mitgliedern einer Organisation geteilte System von Werten und Normen, durch das sich die Organisationsmitglieder von Nicht-Organisationsmitgliedern unterscheiden. Definition Ende. Der Organisationskultur liegen grundlegende Annahmen und Überzeugungen aller Organisationsmitglieder zugrunde, welche die Eigen- und Umweltwahrnehmung definieren. Konzept der Organisationskultur nach Schein. Schein, 2004, versteht unter einer Kultur ein Muster nicht weiter hinterfragter kultureller Selbstverständlichkeiten, die das Wahrnehmen, Denken und Handeln der Mitglieder von Organisationen beeinflussen. In seinem Modell der Organisationskultur hat Schein 3 Ebenen spezifiziert, die sich nach dem Grad ihrer Beobachtbarkeit und Abstraktion unterscheiden. Artefakte. Die erste Ebene sind die Artefakte. Dazu gehört alles, was in der Organisation sichtbar ist, beispielsweise die Struktur, die Büroaufteilung, die Bürotüren. Zum Beispiel sind sie offen oder geschlossen. Allerdings erklären diese leicht beobachtbaren Faktoren nicht, weshalb die Dinge so sind, wie sie sind. Werte. Die zweite Ebene erklärt die strategischen Ziele und die Unternehmensphilosophie. Hier sind die artikulierten Werte anzutreffen. Nach Schein kann es vorkommen, dass zwei Organisationen die gleichen Werte wie Integrität, Teamarbeit, Kundenorientierung teilen, ohne dasselbe Verhalten an den Tag zu legen. Grundlegende Annahmen. Die dritte Ebene bezieht sich auf die impliziten, stillschweigenden Annahmen, warum etwas der Fall sein kann. Die Geschichte des Unternehmens und des Unternehmensgründers, die Werte und Überzeugungen des Gründers, Schlüsselfiguren und Erfolgsgeschichten sind hier gebündelt und nehmen Einfluss auf die Ausbildung der Unternehmenskultur. Beispielsweise wirbt der Drogeriemarkt DM mit dem Slogan »Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein«. Dadurch soll vor allem der Wert der Menschlichkeit des Unternehmens bzw. Unternehmensgründers Götz W. Werner eindeutig kommuniziert werden. Mitarbeiter, Kunden und Partner stehen im Mittelpunkt. Es ist für die Organisationskultur wichtig, dass diese Grundlagen mit neuen Unternehmensmitgliedern geteilt werden. Dies geschieht am Anfang durch die gezielte Auswahl von Mitarbeitern und der engen Zusammenarbeit zwischen Unternehmensgründer und Kollegen. Der Unternehmensgründer hat die Gelegenheit, Werte und Normen direkt weiterzugeben. Mit dem Wachstum der Organisation werden Werte und Normen formalisiert und dienen so der weiteren Sozialisation neuer Mitarbeiter. Mit zunehmendem Wachstum der Organisation werden so die Artefakte oder Symptome der Unternehmenskultur, die in verbale, interaktionelle und artifizielle unterteilt werden können, wichtiger. Siehe dazu auch die Abbildung 3.9 im gedruckten Buch. Die Unternehmenskultur wird vor allem durch die Art, wie eine Organisation sich selbst zur Relation zu ihrer Umwelt sieht, geprägt. Besonders wichtig sind daher Riten, die den Einstieg in die Organisation, die Zugehörigkeit und das Ausscheiden aus der Organisation markieren. Das Bestehen eines Assessment Centers, siehe Kapitel 6, kann zum Beispiel ein Initiationsritus sein. In vielen Unternehmen werden Seminarorte, an denen Mitarbeiter in den Führungsnachwuchskreis aufgenommen werden, zu Wallfahrtsorten. Hier wird gelernt, jetzt gehören wir dazu. Praktiken, die Ritualcharakter haben und eine starke Bindung innerhalb der ganzen Firma stiften, sind zum Beispiel Ehrungen. Das beste Filialteam wird ausgezeichnet, der Mitarbeiter des Monats gekürt. Ausdruck der Unternehmenskultur ist darüber hinaus, wie Menschen gewürdigt werden, die die Organisation verlassen, zum Beispiel wenn sie nach langer Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand gehen. Bei der Installation neuer Symbole und Riten gilt es, die Werte, die dabei transportiert werden sollen, bewusst zu reflektieren. Bei Neuem muss argumentiert werden, was dahinter steckt. Der Wandel einer Organisationskultur dauert in der Regel ziemlich lange. Um eine Unternehmenskultur zu entwickeln, sind Partizipation, Information, symbolisches Handeln und entsprechende Belohnungssysteme hilfreich. In vielen Unternehmen werden derzeit wertegeleitete Kulturprozesse angestoßen. Der Kulturprozess wird von der Führungsspitze vorangetrieben. Die Auseinandersetzung und Konkretisierung der Werte erfolgt optimalerweise auf Teamebene. Siehe auch Kapitel 4. Ein Überblick über die Funktion von Unternehmenskultur. Unternehmenskultur dient der Abgrenzung gegenüber anderen, stiftet Identität, fördert die Bindung an die Organisation, unterstützt die Stabilität des Systems, gibt als Verhaltensmaßstab Orientierung und unterstützt die Sozialisation neuer Mitglieder. Überblick Ende. Neben einer dominanten Kultur erhöht sich mit zunehmender Größe eines Unternehmens die Wahrscheinlichkeit von Subkulturen. Dies sind Gruppen, die innerhalb des Unternehmens eine eigene Identität entwickelt haben und sich bewusst oder unbewusst abgrenzen. Subkulturen können sich anhand vielfältiger Faktoren bilden, zum Beispiel nach Funktionszugehörigkeit, Marketingabteilung, Controllingabteilung oder Standort. In firmenzentralen oder vorstandsnahen Bereichen herrscht oft eine andere Subkultur vor als in dezentralen Bereichen. In der Forschung und Entwicklung bildet sich eine andere Kultur aus als im Vertrieb. Die Stärke einer Unternehmenskultur hängt von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel von der Kommunikationsintensität im Unternehmen oder dem Alter des Unternehmens. Eine starke Unternehmenskultur geht oft mit einer effizienten Kommunikation, einem geringeren Kontrollaufwand und einer hohen Motivation der Mitarbeiter einher. Eine starke Unternehmenskultur kann auch zu Selbstselektionsprozessen führen, sodass sich nur passende Mitarbeiter bewerben oder ausgewählt werden. Eine starke Organisationskultur hat die Möglichkeit, aktiv das Verhalten der Mitarbeitenden zu beeinflussen. Dass dies nicht nur in eine positive und ethisch vertretbare Richtung geschehen muss, zeigt der Webexkurs Korruption auf www.lehrbuch-psychologie.de. In globalisierten Unternehmen prallen organisationale und nationale Kultur aufeinander, mehr dazu im 9. Kapitel. Dabei ist die Unternehmenskultur weniger tief. Die nationale Vergangenheit ist in vielen global agierenden Unternehmen eine solide Basis für die Unternehmenskultur. So ist zum Beispiel bei McDonald's auch in deutschen Städten das amerikanische, bei IKEA das schwedische spürbar. Organisationsklima. Während die Organisationskultur auf der Geschichte und Tradition einer Organisation beruht, welche die Werte und Normen, die dem Verhalten der Organisationsmitglieder zugrunde liegen, enthält und geteiltes Wissen umfasst, bezieht sich das Organisationsklima auf die tägliche Wahrnehmung der Organisation durch ihre Mitglieder. Sogenannte Klimafaktoren sind sozial geteilte Wahrnehmungen von organisatorischen Praktiken, Prozeduren und Werten. Vergleiche Reichers und Schneider 1990. Das Organisationsklima wird gemessen über die individuelle Wahrnehmung salienter Merkmale des organisationalen Kontextes. Siehe hierzu Schneider 1990, Ashforth 1985 und James und Sells 1981. Ist die Wahrnehmung der Organisationsmitglieder ähnlich, können die Wahrnehmungen der einzelnen Organisationsmitglieder zu einem Wert, dem Organisationsklima, aggregiert werden. Darüber hinaus werden verschiedene inhaltliche Facetten des Klimas betrachtet. Unterschieden wird zum Beispiel das Klima für Veränderung, Qualität, Innovation, Sicherheit, Gerechtigkeit. Mehr dazu im Webex-Kurs Innovationsklima auf der Lehrbuch-Website. Abschnitt 3.4 Organisationsdiagnose. Beschreibung. Eine Organisationsdiagnose liefert ein systematisches Verständnis von Organisationen. Auf dieser Grundlage können geeignete Maßnahmen zur Organisationsentwicklung abgeleitet werden, um Probleme zu lösen und die Effektivität zu verbessern. Zudem dient sie dem Ziel, die aktuelle Funktionsweise einer Organisation zu verstehen, denn sie liefert die notwendigen Informationen, um anschließende Interventionsmaßnahmen zu gestalten. Der Prozess der Organisationsdiagnose beginnt im Idealfall mit einer Auftragsklärung zwischen dem Auftraggeber in der Organisation und dem Organisationsentwickler. Das medizinische Prinzip der Diagnose sehe so aus: Die Organisation, Patient, kommt mit einem Problem zum Organisationsentwickler, Arzt, der sie untersucht, die Ursache des Problems identifiziert und eine Lösung verschreibt. Im organisationalen Kontext läuft die Diagnose aber deutlich komplexer ab, sodass die Analogie nicht passt. Siehe auch Kapitel 4. Die Annahme, dass etwas mit der Organisation, dem Patienten, nicht stimmt, muss nicht zutreffend sein. Im Rahmen der Organisationsdiagnose ergibt sich ein kooperativer Prozess zwischen den Organisationsmitgliedern und dem Organisationsentwickler, in dem relevante Informationen gesammelt und analysiert werden und Handlungsempfehlungen und Maßnahmen abgeleitet werden. Die Diagnose kann darauf abzielen, die Ursachen spezifischer Probleme aufzudecken, die Grundlagen effizienter Prozesse zu verstehen oder die Gesamtabläufe in der Organisation oder in bestimmten Abteilungen zu bewerten, um Entwicklungspotenziale zu identifizieren, Vergleiche Cummings und Hurley 2009. Eine Organisationsdiagnose kann zum Beispiel Antworten auf die folgenden Fragen geben. In welchem Umfang werden Aufgaben auf unterschiedliche Stellen verteilt? Auf welcher Basis werden Aufgaben gruppiert? Wem legen Individuen und Gruppen Rechenschaft ab? Wie viele Mitarbeiter kann ein Manager effektiv leiten? Wo liegt die Entscheidungsgewalt? In welchem Umfang gibt es Regeln und Vorschriften zur Lenkung von Angestellten und Managern? Wie ist das Klima im Unternehmen? Welcher Zugang zu Veränderungen passt zur Unternehmenskultur? Organisationen als offene Systeme. Organisationen können als Systeme verstanden werden. Nach der Systemtheorie ist ein System ein einheitliches Ganzes, das sich aus Teilen oder Subsystemen zusammensetzt. Die Aufgabe des Systems besteht darin, diese Bestandteile zu einer funktionierenden Einheit zu integrieren. Organisationssysteme setzen sich beispielsweise aus Abteilungen wie Vertrieb, Finanzen und Logistik zusammen. Die Organisation dient dazu, das Verhalten dieser Abteilungen zu koordinieren, damit sie gemeinsam funktionieren und dem übergeordneten Ziel oder der gemeinsamen Strategie dienen können. Das Open Systems Modell nach Cummings und Worley 2009 berücksichtigt, dass Organisationen im Kontext einer Umwelt existieren, die einerseits auf die Organisation einwirkt und andererseits durch die Organisation beeinflusst wird. Einerseits beeinflusst die Umwelt die Funktionsweise und Leistung der Organisation, andererseits wird die Umwelt dadurch beeinflusst, wie die Organisation mit ihr interagiert. In diesem Modell handeln Organisationen innerhalb einer externen Umwelt, aus der sie spezifische Inputs beziehen, die mittels sozialer und technischer Prozesse zu Outputs umgewandelt werden. Diese Outputs werden an die Umwelt zurückgegeben und können als Feedback bezüglich der Leistung der Organisation genutzt werden. Nach dem Open Systems Modell besteht also jedes organisationale System aus drei zusammenhängenden Teilen: Inputs, Prozesse und Outputs. Das Open Systems Modell legt nahe, dass Organisationen und ihre Subsysteme, Abteilungen, Gruppen, Individuen, gemeinsame Merkmale aufweisen, die ihre Organisations- und Funktionsweise erklären. So können offene Systeme beispielsweise hierarchisch geordnet werden. Gesellschaftliche Systeme bestehen aus Organisationen, Organisationen aus Gruppen oder Abteilungen und Gruppen bestehen aus Individuen. Offene Systeme tauschen Informationen und Ressourcen mit ihrer Umgebung aus. Sie können dabei ihr eigenes Verhalten nicht vollkommen unabhängig steuern, sondern sie werden auch durch äußere Einflüsse mitbestimmt. Organisationen werden zum Beispiel durch die Verfügbarkeit von Arbeit und Personal, Rohmaterialien, Kundenanforderungen, Wettbewerb und gesetzlichen Regelungen beeinflusst. Es kann durchaus notwendig sein, zu verstehen, wie diese Umweltbedingungen eine Organisation beeinflussen, um das interne Verhalten der Organisation erklären zu können. Obwohl sich die Systeme auf den unterschiedlichen Ebenen vielfach unterscheiden, zum Beispiel in ihrer Größe und Komplexität, haben sie doch einige gemeinsame Eigenschaften, die auf alle Ebenen gleichermaßen angewandt werden können. Umwelt, Inputs, Prozesse, Outputs, Grenzen, Feedback, Ausrichtung und Äquifinalität. Der gleiche Endzustand kann von verschiedenen Anfangsbedingungen aus erreicht werden.